Jetzt zum letzten Punkt, zum letzten größeren Punkt, nämlich, was sind sie denn eigentlich wert? Jetzt muss man sagen, nachdem ich, was ich bisher ausgeführt habe, ist das ja eigentlich eine dumme Frage. Was heißt denn schon, was sind sie wert? Ja, wenn diese Menschenrechte und die Definition der freien Person, wenn das die Rechtsform kapitalistischer Ordnung ist, ja, dann ist sie halt dafür gut. Aber was heißt da schon wert? Gut. Also ist der Satz, was sind sie wert, ist jetzt ein Moment von, ich erinnere mich doch wieder zurück an die Seite dieser antistaatlichen Schutzrechte. Ich lasse mich, nachdem alles geklärt ist, noch einmal drauf ein, auf die Seite, immerhin, das Foltern wird ja verboten. Ja, also dieses immerhin, an den immerhin tun, immerhin einen gewissen Schutz, eine gewisse Garantie für den Menschen gibt es dann schon. An die immerhin-Seite will ich jetzt nochmal ran und sagen, was ist denn da dran? Kann man da drauf wenigstens bauen? Ist als Nebeneffekt dessen, dass Kapitalismus verordnet wird, wenigstens eine gewisse Schonung der Menschen garantiert? Die ist quasi die Frage so blöd gestellt. Aber erstens, dass der Schutz der freien Rechtsperson und der Schutz der Würde des Menschen, dass da staatliche Abstraktionen geschützt werden, das bekommt der konkrete Mensch mit seinen Bedürfnissen und seiner leiblichen Wirklichkeit sehr negativ zu spüren. Dass der Schutz, den der Staat da gewährt, verspricht, ja, Würde des Menschen. Ja, dieser interessante Satz, man darf mit Menschen nicht alles machen. Ja, merkt man schon, da ist schon manches, kann man schon mit ihnen machen, aber eben nicht alles. Dass der Schutz einer Abstraktion gilt, das kriegen die Leute zu spüren. Nehmen wir mal das interessante Recht auf Leben. Da wird gesagt, du darfst leben. Auch da gelten alle Sachen von vorhin. Wer sagt, du darfst leben, erklärt sich zum Herrn des Lebens. Er erteilt eine Lizenz. Ich erlaube, ich gewähre. Ja, sowas Grundlegendes wie zu leben ist Gegenstand einer Erlaubnis bei uns. Es gibt ein Recht auf Leben, das der Staat gewährt und schützt. Also da merkt man, das sind keine harmlosen Verhältnisse, wo das Leben selber Gegenstand eines Genehmigens ist, eines Genehmigungsverfahrens, allerdings eines universellen. Leben ist ein für alle Mal erlaubt, schließt ein, Töten ist verboten. Dass eine Abstraktion geschützt wird mit Leben, merkt man daran, viel ist einem da nicht zugesichert, wenn man leben darf. Wie dreckig das Leben ist oder wie gelungen, alles das ist nicht beschlossen im Recht auf Leben. Und wenn das Recht auf Leben dann wirklich mal greift, also quasi, wenn es eine Situation ist, entsteht, in der man aufs Recht auf Leben plädieren kann, da weiß man eh, jetzt geht es ums Sterben. Das Recht auf Leben ist eigentlich bloß dann interessant, wenn es einem an den Kragen geht. Ja, wenn dich einer gerade töten will, kannst du sagen, ich habe ein Recht auf Leben, die Polizei verbietet das. Ob es dir was hilft, ist eine andere Frage, denn das Recht greift immer erst nach der Tat. Aber grundsätzlich, es wird nur die Abstraktion, die Existenz der freien Person in aller abstraktester Weise wird geschützt. Du darfst leben, dir darf niemand das Leben nehmen, dir darf niemand die körperliche Unversehrtheit nehmen, dafür steht der Staat ein. Dass also andere und der Staat selber bei den Gegensätzen, die die Leute untereinander austragen, vor dem Körper des anderen Halt machen würden. Wie sehr eine Abstraktion geschützt wird, merkt man übrigens an zwei weiteren Ecken beim Recht auf Leben, wo es dann wirklich nicht mehr feierlich ist. Das eine ist die Abtreibung. Da ist Recht auf Leben dieses, dass der Staat dem Ungeborenen einen Rechtsstatus zuweist. Die politische Macht sagt, das ungeborene Leben gehört mir, steht unter meinem Schutz, ist etwas, was ich nicht antasten lasse von anderen, schon gleich nicht von der Mutter. Also das hat was Besitzergreifendes, das Recht auf Leben nach der Seite des ungeborenen Lebens. Der fertige Mensch mit seiner Lebensplanung, alles mit seinen Zielen und Zwecken, und wenn sie ein Kind wollen, wird es ja kein Konflikt. Aber wenn Frauen kein Kind wollen und es wird ein Konflikt, dann steht das Interesse des erwachsenen, lebendigen Menschen mit seinen Interessen hinter dem staatlichen Schutzobjekt Leben zurück. In die Feinheiten will ich jetzt gar nicht einsteigen, in die Feinheiten der Regelung des erlaubten Schwangerschaftsabbruchs, der verboten, aber nicht bestraft wird und so weiter. Verboten ist, aber nicht bestraft wird und so weiter. Alles mal weglassen. Die zweite Geschichte, wo das Recht auf Leben wichtig ist, es ist beim Sterben. Dass man die nicht abschalten darf, auch wenn sie nichts mehr davon haben. Dass die Sterbehilfe verboten ist, auch wenn sie für alle ein Segen wäre. Auch da tritt der Staat auf und sagt, Leben ist Schutzobjekt von mir. Und im Wissen drum, wie viele Gründe es in seiner Gesellschaft gibt, jemanden um die Ecke zu bringen, verbietet er ganz generell sogar die Tötung auf Wunsch. Auch wenn der Kranke allen Grund hätte, sich die letzten Wochen des Leidens abzukürzen. Ähnlich liegt die Geschichte mit der Würde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, das ist ein ironischer Satz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Unantastbar nämlich deswegen, weil das dauert lang, bis man die erwischt. Die Würde des Menschen, die ist eine weit zurückgezogene Angelegenheit. Man weiß auch, wann das überhaupt ins Spiel kommt. Wann ist denn die Würde Thema? Im Gefängnis, bei der Bundeswehrgrundausbildung, im Obdachlosenasyl, im Abschiebeknast. Dann kommt die Würde ins Spiel. Was ist die Idee der Würde? Das ist, die Würde ist die freie Rechtsperson und sonst gar nichts. Alles, was einen Menschen sonst ausmacht, dass er Bedürfnisse hat, dass er was will, alles ist gestrichen, wenn es um die Würde geht. Die Würde ist nur, dass er überhaupt ein Subjekt ist, ein Träger von Rechten, dass der Mensch überhaupt einer ist, dessen eigenes Wollen prinzipiell Respekt verdient. Da muss man sich mal vorstellen, im Gefängnis zum Beispiel, da ist der Mensch in seinen Lebensäußerungen absolut auf das reduziert, was ihm da noch möglich ist, und das ist nicht mehr viel. Aber die Würde verliert er nicht. Ja, immer schön ironisch und wirklich. Ironisch, der Rechtsstaat sagt, auch dort hast du deine Würde. Und was schließt es dann ein zum Beispiel? Dass die Wärter den Delinquenten nicht einfach duzen dürfen. Ob sie zum Beispiel prügeln, wenn die nicht machen, was sie sollen. Ich weiß nicht, da wird es schon Regelungen geben, was man da darf und was man da nicht darf. Und es ist eins klar, wenn man es darf, verletzt es die Würde nicht. Und wenn man es nicht darf, verletzt es die Würde.
Eine Körperverletzung verletzt nur lange die Würde.
Ja, die Wirklichkeit ist halt, das hängt immer von der tatsächlichen rechtlichen Regelung ab. Man merkt es doch jetzt, kürzlich war die Bundeswehrgeschichte. Dann haben sie die Scheinerschießungen, diese Rekruten-Scheinerschießungen auszählt. Jetzt kommt der Erste und sagt, das verletzt die Würde des Menschen. Also, dass es so weit geht mit dem Kujonieren, quasi den eigenständigen Willen brechen, damit der Soldat dann ganz Instrument seines Vorgesetzten wird und damit er dann ganz Kriegsmaschine wird. Dass man so weit gehen soll, nein. Kommen die anderen und sagen, ja, aber wenn man sich für einen Terrorkrieg quasi ausbilden lassen will, dann muss man auch quasi terrorhaft üben. Also passiv, terrorverhaftet sein üben. Ja, dann gehört es zur Ausbildung. Da braucht bloß eine Verordnung her, wo drin steht, das gehört zur Ausbildung. Dann ist die Würdeverletzung wieder weg. Es kommt dann auf die Tour schon am Schluss raus. Nur die Gewalt, nur die Beschädigung von Menschen, für die es in der kapitalistischen Gesellschaft eigentlich keinen guten Grund gibt, ist verboten. Für die es einen guten Grund gibt, gibt es nämlich eine rechtliche Regelung und eine benannte Grenze und deswegen auch eine begrenzte Erlaubnis. Man hat es mit der Folter, wir haben das damals in einem Artikel über die Folter, wie das in Frankfurt aktuell war, da war dieser Mordfall von Metzler, wo so ein junger Rechtsgelehrter kapiert hat, was man mit dem Recht alles machen kann. Der hat diesen Bankierssohn da umgebracht und im Wald versteckt und dann ist ihm Folter angedroht worden. Und eigentlich muss man sagen, ein Rechtsfall ist daraus geworden, weil der Frankfurter Polizeipräsident sich selbst angezeigt hat, weil er das vorwärts in der Rechtsetzung wollte. Er hat darauf bestanden, sowas muss erlaubt werden ausdrücklich. Hätte er einfach gemacht, was er gemacht hat und hinterher gesagt, habe ich nicht gemacht. Oder zur Not gesagt, wie heißt es, übergesetzlicher Notstand, Notwehr, dann wäre nichts draus geworden. Aber bloß weil der gesagt hat, er will eine ausdrückliche Erlaubnis der Folter in bestimmten Situationen, deswegen ist was draus geworden. Und da haben wir das mal studiert. Es gibt natürlich auch eine Abgrenzung im Polizeirecht zwischen scharfem Verhör und Folter. Natürlich, muss ja sein. Also muss auch gesagt werden, wie viel man darf und wann man nicht mehr darf. Und da kommt eine ganze Menge, darf man da. Zum Beispiel ewig lang verhören. Ihnen während der Zeit das eine oder andere verweigern, was sie brauchen. Und so weiter und so weiter. Das ist doch logisch. Die Grenze muss geregelt werden und wenn sie geregelt ist, dann ist es keine Willkür und also auch keine Verletzung der Würde. Die erste Fassung war, was sind sie denn eigentlich wert? Wert im Sinn von, was kriegt man da geschützt? Jetzt war meine Auskunft, dass der Staat mit der Würde des Menschen, mit den Menschenrechten, seine eigene Rechtsabstraktion schützt, kriegt der Mensch zu spüren. Der Schutz ist ein ziemlicher Dreck, wenn er existiert und wenn er wirkt. Wer im Obdachlosenheim noch eine Würde geschützt kriegt, hat erst einmal jedenfalls die Obdachlosigkeit, gehört schon mal nicht zu den würdeverletzenden Sachen. Also es ist bloß das nackte Dasein eines zum Willen befähigten Wesens. Aller Willensinhalt von ihm fällt nimmer unter den Schutz. Bloß dass dieses Wesen einen Willen haben kann, als solches muss es respektiert werden. So, also da wird eine Abstraktion geschützt und deswegen, und das kriegt man zu spüren. Also der Schutz schließt ziemlich wenig von dem ein, was man gern geschützt kriegen will. Zweitens, wirkt er denn eigentlich überhaupt, der Schutz? Kommt nämlich die zweite Ecke. Es ist ja was dran, dass der Staat sich da einiges verbietet und verbieten muss. Zur Aufrechterhaltung dieses Rechtsverhältnisses. Untertanen sind bei mir Träger von Rechten. Die Objekte der Herrschaft, die Regierten, sind Träger von Rechten, sie dürfen was. Das ist ihnen zugesichert. Vorhin war die Rede von innerhalb der Grenzen, in denen sie das dürfen. Und die Grenzen legen die Leute dann schon fest auf die erlaubten Wege des Eigeninteresses. Aber ich halte mich jetzt mal an die andere Seite. Sie sind Träger von Rechten, sie dürfen was. Das ist und bleibt für eine politische Hoheit, obwohl es ihr eigenes Programm ist, immer wieder auch Hürde und Hindernis. Ihr kennt es, jeder, also das beliebteste Unterhaltungswesen ist doch der Krimi. Und das Fernsehen, außer Liebes- und Familien-Soaps, ist voll von Krimis. Und mehr oder weniger jeder Krimi lebt davon oder hat auch dieses Element, dass der Kommissar in der Verwirklichung der guten Sache, nämlich den Mörder zu fangen, immerzu mit den Grenzen des Polizeirechts kämpft. Und oft genug das Gute verwirklicht, indem er sich an den Buchstaben des Gesetzes nicht hält. Was zeigt das? Das zeigt, dass die Abwicklung des Gegensatzes von Staat und Volk, also des Gegensatzes von Staat und Bürger, der Staat passt ja auf die Rechtstreue der Bürger dauernd auf, er muss sie ja dauernd erzwingen, die Rechtstreue, die ist ja nichts ganz Selbstverständliches. Dass der Staat bei dem Gegensatz, den er abwickelt, die Rechte, die er den Bürgern zugewiesen hat, und damit die Verpflichtung, dass auch der Gegensatz zu den Bürgern immer rechtsförmig abgewickelt wird, also immer mit Erlaubnissen, die er sich selber erteilt hat und mit gerichtlicher Nachprüfbarkeit, ob seine Agenten, die Staatsagenten, ob seine menschlichen Werkzeuge sich auch an die Schranken dieser Erlaubnisse gehalten haben. Dass die Staatsorgane das selber dauernd als Fessel erleben. Das ist lustig, es ist das eigene Programm. Der Staat muss sich auf nichts verzichten, was er nicht will. Aber das eigene Programm ist schon immer wieder eine Behinderung seiner eigenen Durchführung. Und deswegen, wie gesagt, jeder Polizist geht übers Polizeirecht hinweg bei Gelegenheit. Wir haben einmal einen Innenminister gehabt, ich glaube, das war der Höcherl, der hat gesagt, ich kann doch nicht immer mit dem Grundgesetz unterm Arm rumlaufen. Man hat ihm einfach den Vorwurf gemacht, er hat als Innenminister seine Kompetenzen überschritten und Sachen gemacht, die er nicht darf. Was weiß ich, ich weiß nicht mehr, was der Fall damals war. Und dann sagt er, ja, ich muss für Recht und Ordnung im Land sorgen, da ist es ein Hindernis, wenn man immer auf die rechtsförmige Art und Weise achtet, in der für Recht und Ordnung im Land gesorgt wird. Also dieses Verhältnis gibt es dauernd und deswegen gibt es dauernd vom Staat her Verletzungen der Menschenrechte. Was normalerweise bei Verhören in den Polizeigewahrsamen alles so abgeht, das erfährt man ja überhaupt nicht. Wie es wirklich in unseren Haftanstalten zugeht, das erfährt man doch gar nicht. Und übrigens, wenn man es erfährt, ist das Skandal. Also kurzum, diese Rechte, die sind keine Garantie für nichts. Sie sind aber vielmehr ein Riesenstreitgegenstand und das ist vielleicht die einzige haltbare Sache. Wo es zum Konflikt kommt, gibt es dann auch einen Streit drüber. Und dann gibt es immer den schönen Satz aus dem Fernsehen, habe ich die letzte Woche wieder gehört, Demokratie ist, wenn es rauskommt. Das finde ich auch immer klasse. Denn erst einmal muss, dass es passiert, das scheint nicht der Unterschied von Demokratie und Diktatur zu sein. Dass es rauskommt, das ist der Unterschied. Dass dann also nachträglich ein Streit drum geben kann, dass es geahndet wird vielleicht. Das wohl. Wichtig ist jetzt der letzte Punkt, der den Übergang zu dem Außenverhältnis wieder gewinnt, von dem ich angefangen habe heute. Nämlich mit dem Beschluss der politischen Macht, das Verhältnis zu den Regierten, zu den Objekten der Macht, rechtlich zu regeln, den Leuten die Leute als freie Personen zu definieren und ihnen den Umkreis ihrer Rechte zu gewähren. Einen Gegensatz zwischen den Bürgern untereinander dadurch installieren und auch den Gegensatz rechtlich regeln. Und dadurch, durch die beengenden Erlaubnisse, einen Gegensatz von Bürger und Staat zu etablieren und auch den rechtlich zu regeln. Das führt zu jeder Menge Konflikt, Rechtsbruch, Kriminalität und ihr Verfolgung. Davon war jetzt gerade auch schon die Rede. Jetzt ist die menschenrechtliche Art der Kriminalitätsbekämpfung, das ist jetzt eine, und da merkt man, was ja so eine Existenzbedingung dieser Menschenrechtseinhaltung ist. Das ist eine, da unterstellt die politische Macht die Bürger als im Prinzip rechtlich denkende Menschen. Auch den Rechtsbrecher. Das ist ein schwieriger Gedanke, aber der ist ganz wichtig. Nur so kapiert man die modernen Verhältnisse überhaupt. Der Rechtsbrecher wird, wenn er vor Gericht gestellt wird, immer gefragt, bekennst du dich schuldig? Das soll heißen, gibst du zu, dass du das Schlechte gemacht hast? Dass du das Recht, das doch für dich gilt, gebrochen hast? Der Delinquent wird als einer, der ein Verhältnis zum Recht hat, angesprochen. Er wird angesprochen als einer, der es Recht im Prinzip gelten lässt. Und machen wir uns nichts vor, 99 von 100 Verbrechern tun es. Deswegen haben die Richter immer so leichtes Spiel mit denen. Die sagen, das macht man doch nicht, schämen Sie sich nicht. Und das geht irgendwie sogar. Also da ist auch was dran. Die politische Ordnung, die den Untertanen als freies Rechtssubjekt definiert, sagt ihm seine Rechte. Und es hat immer die Seite der Lizenz und die Seite der Ermächtigung und die Seite der Beschränkung. Du darfst. War heute schon früh die Rede davon. Du darfst deine eigenen Interessen verfolgen, aber nur in den erlaubten Wegen mit den Mitteln, die dir gesetzlich zur Verfügung stehen. Immer die Seite Ermächtigung und Beschränkung. Und die Bürger werden genommen als welche, und sie sind auch solche, die ihre Rechte, die ihnen zugewiesen werden, akzeptieren, annehmen, zu ihrer Sache machen. Und durch Benutzung ihrer Rechte zu was kommen wollen. Dass sie manchmal dann arme Wichte sind, ist ihr Pech. Das merken sie dann später. Dann sagen sie, ich habe immer alles richtig gemacht und trotzdem ist nichts geworden. Und dann finden sie es unfair. Obwohl doch in den Rechten und ihren Regelungen schon drinsteckt, dass es Verlierer geben muss. Aber worauf ich raus will, ist, die Leute sind wirklich rechtlich denkende Menschen. Und jeder weiß es von sich und seiner menschlichen Umwelt. Andauernd plädieren die Leute auf die Rechte, die sie haben. War heute schon mal die Rede davon. Habe ich gesagt, der Vermieter sagt, ich erhöhe die Miete, ich habe das Recht dazu. Aber auch den ganzen lieben langen Tag, einer dreht das Radio zu laut auf, der andere sagt, ich habe das Recht dazu, dass du es leiser drehst, der sagt, er hat das Recht dazu, dass er es aufdreht. Alle berufen sich auf die staatliche Lizenz und sind deswegen interessiert am Recht. Und das heißt schon, sie sind rechtlich denkende Menschen. Und in dieser Rolle werden sie vom Recht angesprochen, in dieser Rolle werden sie vom Recht bestraft. Einer wird überführt, dann muss er es zugeben, selbst wenn er es nicht zugibt, dann wird es erschwerend genommen, er zeigt keine Reue. Also er zeigt das Verhältnis, das man von ihm will, nämlich dass er die eigentliche Geltung des Rechts akzeptiert, dass er deswegen akzeptiert, dass er gegen das Recht verstoßen hat, dass er deswegen akzeptiert, dass er jetzt Sühne bringen, nämlich die Strafe tragen muss. Das hat er nicht gebracht, das wird erschwerend, dann wird die Strafe härter. Aber das Grundmuster ist, die Strafe und dann auch die Durchführung der Bestrafung soll den Menschen im Prinzip als freie Rechtsperson erhalten. So ist es auch bei uns eigentlich gedacht. Er soll als rechtliches Individuum seinen Preis bezahlen für die Übertretung. Manchmal ist es ja, Geldstrafe hat es direkt einen Preis. Manchmal ist es, er muss ein Jahr oder mehr Jahre hinter Gitter, dann hat die Untat diesen Preis. Er muss den Preis bezahlen und wenn der Preis bezahlt ist, ist die Sache in Ordnung. Dann ist er wieder freier Rechtsbürger, der Rechte genießt. Er soll also auch wiederhergestellt werden als rechtlich denkendes Individuum. Und dazu gehören im Gefängnis ein gewisser Respekt vor ihm. Dazu gehört die ganze Abwicklung der Bestrafung als rechtlich durchgezirkeltes Verfahren, sodass er immer die Prüfung machen kann, ist es nach Recht und Gesetz auch gegen mich gegangen. Man muss eins sehen, dass alle Menschen moralische Menschen sind, dass sie nämlich die Rechte, die ihnen vom Staat zugewiesen werden, akzeptieren und mit ihnen auf sie plädieren, mit ihnen auf andere Leute losgehen. Und dann rumrechten, wer Recht hat und ihm Recht ist. Alles das ist ein wichtiges Element ihrer Freiwilligkeit bei der Unterordnung. Gesellschaften, die das Verhältnis nicht haben, haben auch keine verantwortlichen Untertanen, die am Schluss die Regierung wählen. Also dieses Verhältnis unterstellt der menschenrechtliche Staat bei seinen Regierten und er unterstellt es auch dann, wenn die Regierten gegen Gesetze verstoßen und er unterstellt es auch dann, wenn er welche bestraft. Ja, dazu gehört sogar das Ding, keine Erzwingung von Geständnissen. Es hat nicht bloß den pragmatischen Inhalt, erzwungene Geständnisse sind juristisch nichts wert, sondern es hat den höheren Inhalt, der Wille des Delinquenten soll sich korrigieren und er soll nicht gebrochen werden. Der Wille des Delinquenten wird korrigiert, wenn er sich nicht selber korrigieren sollte. Aber gebrochen soll er nicht werden. Er soll nächstens wieder rechtlich denkender Wille sein. So, ich habe das alles jetzt richtig dick und breit erzählt, obwohl wir es unbedingt gar nicht brauchen, weil ich nämlich Folgendes raus will.